Am letzten Tag, bevor die Nordamerikaner kamen ins KZ, am letzten Tag, da haben sie dann doch reingeschossen in die Kurven.
49 Menschen, 49 bewegende Geschichten. Ein Stück Deutschland. Der Podcast.
Moin moin und herzlich willkommen zu Ein Stück Deutschland, unserem Podcast über Flucht und Vertreibung von Jüdinnen und Juden in der Nazizeit. Wir sind bei Folge 63, die zweite ausführliche Folge zu Ilse Grünewald. Moin Corinna.
Moin Carsten und auch von mir herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer.
Und vorher einmal ein kleiner Disclaimer. Letztes Mal habt ihr vielleicht kurze Aussetzer immer wieder in der Tonspur gehört. Das waren technische Probleme. Ich kann das detailliert erklären oder nicht. Wir sind der Meinung, wir haben sie jetzt ausgestellt und behoben und haben die Hoffnung, dass das jetzt funktioniert. Wir drücken die Daumen und sagen jetzt schon mal Danke auf jeden Fall auch an Philipp von Fluid Sounds, der im Nachhinein immer dann noch alles besser macht, als wir es eh schon versuchen.
Ja, Carsten, erzählen wir mal da weiter, wo wir aufgehört haben. Wo waren wir?
Ilse und Helmut haben Europa verlassen, da waren wir, und sie fahren nach Südamerika.
Vermutlich, schätze ich mal, sind sie 3 oder 4 Wochen unterwegs. Das wissen wir ja aus anderen Folgen, dass das so die Zeit war. Ilse ist 24 Jahre alt und irgendwie ist es eine gruselige Vorstellung. Bei Seegang hochschwanger, also für mich wäre das der absolute Albtraum. Ja, vor allen Dingen, wenn du so eine Reise auch noch nie gemacht hast. Aber aus den Akten wissen wir, sie reisen immerhin erster Klasse.
Wie Ilse die Fahrt empfunden hat, hat sie dir leider nicht erzählt, aber sie hat dir erzählt, wie es nach der Ankunft in Buenos Aires weitergeht.
Der Hilfsverein hat sich um alles gekümmert.
Hat er Ihnen eine Wohnung beschafft?
Nein. Müssen wir uns selbst suchen. Wir hatten etwas Geld. Wir sind mit einem Freund gekommen. Da sind wir zu dritt bewohnt und ich habe für ihn mitgearbeitet. Dadurch ist es billiger gekommen.
Die Hausarbeit hat sie für ihn gemacht, denke ich. Ihr erster kleiner Job in Buenos Aires.
Und im nächsten Ton beschreibt sie noch etwas genauer, wie sie in dieser Wohnung improvisiert hat.
Schauen Sie, es ging so schlecht, wir haben ja nichts gehabt. Da haben wir gewohnt in einer Wohnung. Und wir hatten mitgebracht, eine Kiste, ein Austria mitzubringen. Und das haben wir genommen und haben ein kleines, haben uns gemietet mit dem Freund zusammen. Und wir hatten jeder ein Zimmer und ein kleines Zimmer war das Köchin. Als Küche eingerichtet. Und dann in der Ecke hatte ich einen Petroleumkocher. Da habe ich dann morgens angefangen zu kochen und habe dann immer einen Topf aufeinander gesetzt.
Ja, immerhin kann sie darüber lachen.
Ja. Ist es immer noch hochschwanger, jetzt in einem fremden Land? Sie spricht die Sprache nicht, hat kein Geld. Also eigentlich keine gute Lage.
38 sind wir angekommen. Juni, glaube ich. Meine Tochter ist im August geboren. Ich bin hingegangen ins Hospital Rivadavia. Ich hatte kein Geld. Da hat man mir gesagt, hat man mich empfohlen an einen jüdischen Arzt, der aber auch der verstand, sagen wir mal, er sprach Jiddisch, was ich nicht kannte. Ich wusste gar nicht, dass es gab. Hat er, kommen Sie wieder, wenn Sie Schmerzen haben. Ich werde mich kümmern. Und so ist es von einem zum anderen weitergegangen. Da bin ich morgens eingeliefert und der hat mir gesagt, sagen Sie nicht, dass Sie nach Hause gehen wollen. Die Geburt muss sein heute und morgen früh. Bis dahin sind Sie da. Und sagen Sie jedes Mal, wenn wir Sie nach Hause bringen, wenn wir Sie nach Hause schicken, Dr. Dubowski hat gesagt, ich soll hier bleiben. Und wie ich den Namen genannt habe, das war ein Chefarzt dort. Dadurch konnte ich bleiben.
Judith nennen sie ihr erstes Kind. Das Krankenhaus, in dem Ilse sie zur Welt gebracht hat, ist übrigens mitten im Zentrum von Buenos Aires. Es ist das älteste und noch bestehende Krankenhaus und auch heute noch eines der wichtigsten städtischen Krankenhäuser von Buenos Aires.
Und auch hier gibt es wieder jemanden, der sich für sie einsetzt, obwohl er es eben nicht hätte tun müssen.
Ja, darauf kam es an. Damals, darauf kommt es auch an heute, einfach hilfsbereit zu sein, wenn jemand in Not ist. Guter Mann, würde ich sagen.
Wann ist Ricardo geboren, Ilses Sohn? Den haben wir schon in der letzten Folge kennengelernt.
Ricardo kam viel später, 1949 erst. Nach der Geburt von Judith bauen sich Ilse und Helmut erstmal ein neues Leben auf. Sie wollen Fuß fassen.
Mein Mann ist ein ausgezeichneter Kaufmann. Er hat dann alles Mögliche verkauft. Als guter Jude.
Oha, als guter Jude. Da steckt bittere Ironie in dem, was sie sagt. Oder? Du hattest das falsch. Ich denke, als Botschaft an diejenigen, die hier gleich das antisemitische Narrativ im Kopf haben, zumindest muss sie offensichtlich sofort daran denken.
Ist ja auch einfach ein antisemitisches Klischee, ne? Also, dass der Jude sozusagen der gute Kaufmann ist. Aber zurück zu dem, was sie hier anspricht, den schwierigen Start. Ich habe Ricardo gebeten, mal zu erzählen, was er über die ersten Jahre vor seiner Geburt weiß, wie sich seine Eltern da durchgeschlagen haben. Darauf hat er mir diese Sprachnachricht geschickt.
Sie haben unter sehr, 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 sehr ärmlichen Verhältnissen gelebt. Sie hatten ja kein Geld. Sie konnten die Sprache nicht beherrschen, aber sie haben es irgendwie geschafft. Mein Vater ist auf die Straße gegangen und hat bei Gelegenheiten irgendeinen Job gefunden und irgendetwas unternommen. Und meine Mutter ist von Haus zu Haus gegangen in einem armen Viertel mit dem Kinderwagen und hat für andere Leute Wäsche gewaschen in der Kälte im Winter. Mein Vater bekam dann mit der Zeit bessere Stellungen und dann ging es bergauf. Sagen wir mal so, die ersten 6, 7 Jahre waren sehr schwierig, von 38 bis 45. Und dann ging es langsam bergauf. Und meine Mutter hat sich um den Haushalt gekümmert, nachher, als sie schon einigermaßen in guten Verhältnissen war. Und sie war sehr resolut, eine sehr modern und liberal denkende Person in jeglicher Hinsicht. Und so hat sie auch ihre beiden Kinder, also meine Schwester und mich, erzogen. Ganz frei. Des Weiteren hat sie sich dann gekümmert, um anderen Menschen ärztliche Hilfe zu geben. Das heißt, wenn jemand in den 40er, 50er und 60er Jahren operiert wurde und es waren deutsche Juden, die alle in unserer Umgebung lebten, und die Leute wurden aus dem städtlichen Krankenhaus sehr bald entlassen, so mussten nachher die Pflegungen gemacht werden. Und das machte meine Mutter, da meine Mutter in Deutschland ursprünglich Krankenschwester werden wollte und ihre Mutter es nicht erlaubt hat, weil das für sie zu erniedrigend war.
Wieder viele neue Informationen. Sie hat also als Krankenpflegerin gearbeitet und das ganz ohne irgendein Examen.
Das müsste man mal in Deutschland den Behörden erzählen. Hier müssen ja examinierte Krankenschwestern, die zum Beispiel aus Burkina Faso kommen, das ist eine Geschichte, die ich wahrscheinlich demnächst erzählen werde, beim NDR, ja, oder irgendwo aus irgendeinem anderen Land, die müssen erstmal die komplette Ausbildung wieder machen, obwohl sie sogar schon einen Bachelor haben. Da in Argentinien war das einfach und unproblematisch.
Man macht sich hier ein bisschen schwer manchmal.
Ja.
Helmut und Ilse kommen zurecht. Der Krieg ist längst vorbei. Aber wie war das? Nach dem Krieg müsste Ilse doch auch Nachricht von ihren Brüdern und ihrem Vater bekommen haben, oder?
Zu ihrem Vater, seiner Frau und der Stieftochter müsste sie auch schon während des Krieges Kontakt gehabt haben, denke ich. Emil Willner war nämlich mit seiner zweiten Frau Gertrud und deren Tochter Rosel nach Sydney entkommen.
Und die Brüder?
Und meine Brüder sind beide umgekommen. Mein jüngster Bruder, zufälligerweise von einem Augenzeugen. Am letzten Tag, bevor die Nordamerikaner kamen ins KZ, am letzten Tag, da haben sie dann doch reingeschossen in die Kurven. Und der Freund von uns, der es gesehen hat, sagt, der Berthold lag da, war auch mit erwischt. Die sind mit Maschinengewehr zwischengegangen. Mein jüngster Bruder, mein ältester Bruder war verheiratet. Wo der geblieben ist, weiß ich nicht, aber im KZ garantiert.
Ja, zu Erwin Willners Schicksal hat die Stadt Bielefeld ausführlich recherchiert, also zu ihrem älteren Bruder, weil er dort vor der Deportation gelebt hat. Der Artikel auf der Seite Spurensuche Bielefeld, also spurensuche-bielefeld.de. Ja, der Artikel heißt Erwin und Ruth Willner, zwei Leben und der Tod.
Erwin und Ruth sind am 13. Dezember deportiert worden, erst nach Riga, dann ins Konzentrationslager Bergen-Belsen. Das lag mitten in Nazi-Deutschland.
Ja, da gibt's ja heute die Gedenkstätte.
War ich auch schon mal, ja, mehrfach.
Was? Da war's? Ja, ich war da noch nie, muss ich sagen, aber das habe ich fest vor. Ja, dieses Konzentrationslager in der Nachbarschaft von den Dörfern Walle, Gude, Hausen und Belsen zwischen Celle und Soltau. Ja, ich war da noch nie.
Ja, ich war da und muss sagen, ich kann mich noch genau daran erinnern, weil es nämlich einer meiner ersten Drehs für RTL war. Da war ein Gedenktag und da sind wir dort hingefahren. Ich habe dort gedreht und mit einer Überlebenden gesprochen. Und ich gebe das jetzt hier nicht wieder, was sie erzählt hat, aber es war schwer bewegend, wie sie davon gesprochen hat, wie dort Menschen getötet wurden, auch Kinder und so weiter. Und das war schon extrem heftig. Ein Dreh auf jeden Fall als junger Volontär bei RTL, an den ich mich immer noch erinnere und mich schwer bewegt hat.
Aber der Beitrag ist wahrscheinlich nicht irgendwie zu sehen noch irgendwo. Nee, ne?
Müsste ich noch mal gucken. Das hieß damals bei RTL Wissen exakt. Das war so eine Wissenschaftskategorie, die das Regionalprogramm gemacht hat. Aha. Das waren dann längere Beiträge, auch mal 5-6 Minuten im Regionalprogramm. Wenn ich den noch finde, dann packe ich den auf jeden Fall in die Shownotes. Ich kann ja auch mal meine alten Kollegen anschreiben, ob sie
ja, noch sollen den, sie mal schicken.
Noch das den Link cool. haben. Genau. Ja, das mache ich mal. 120.000 Menschen wurden hier während der NS-Zeit gefangen gehalten. 52.000 davon haben das Lager nicht überlebt.
Bergen-Belsen war ja kein Vernichtungslager im sozusagen Definitionssinne, aber die Lebensbedingungen waren verheerend. Vermutlich ist Erwin, so wie viele andere auch, an irgendeiner Seuche gestorben, an Typhus zum Beispiel, aus mangelnder medizinischer Versorgung oder ist verhungert. Wir wissen es nicht.
Ruth, seine Frau, hat das Lager überlebt und ist nach dem Krieg nach Bielefeld zurückgegangen, aus Not. Wo hätte sie sonst hingehen sollen? Sie hat dort einen Auschwitz-Überlebenden geheiratet. 1947 haben sie einen Sohn bekommen und sind dann in die USA ausgewandert.
Die meisten Überlebenden sind ja, auch wenn sie erstmal zurückgekommen sind oder in Displaced Persons Lagern gelandet sind, nach Israel oder in die USA ausgewandert. In Deutschland sind auf jeden Fall die wenigsten geblieben.
Die Links zur Spurensuche, zu Erwin und Ruth und zur Gedenkstätte Bergen-Belsen packen wir euch auch in die Shownotes. Kommen wir zu Berthold.
Wir wissen von Ilse, dass er, wie sie sagt, in die Grube geschossen wurde, was ja ihr ein Freund bezeugt hat. Kommen wir an dieser Stelle wieder zu Martina Krickel, der Stadtarchivarin von Seelze. Die kennt ihr aus der letzten Folge. Sie hat versucht herauszufinden, was vorher passiert ist und sie hat Spuren gefunden. Zuerst gehen wir der Spur in der Gedenkstätte Ahlem in Hannover nach.
Wir gehen jetzt zur Tafel der Namen. Hier in der Gedenkstätte Ahlem, die ist jetzt hier auf der anderen Seite des Parks. Und dort finden wir auch den Namen von Berthold Willner, dem Bruder von Ilse.
Das sind sehr viele Namen. Weißt du, wie viele das sind?
Das wird hier vielleicht gleich dran stehen.
Nee. Keine Zahl.
Es gibt zwischendrin auch ein paar leere Plaketten für die Personen, für die keine Unterlagen dokumentiert wurden. Denn es sind ja auch immer sehr viele Dokumente vernichtet worden von den Nationalsozialisten. Und dann kann man sich vielleicht auch vorstellen, die eine oder andere Frau war vielleicht auch schwanger und als sie ermordet wurde. Und die Namen, die Kinder sind namenlos geblieben. Mhm. Oder auch andere Personen, deren Namen einfach nicht überliefert wurden.
Ja, wir wollen immer Zahlen, ne? Aber ganz genau geht es eben nicht.
Von den Namen der Deportierten, die hier angezeigt sind, haben tatsächlich sehr, sehr wenige bekanntermaßen überlebt. Natürlich gibt es auch immer noch einen Unsicherheitsfaktor. Auch bei Berthold Willner war es so, dass es teilweise dann auch noch Geschichten gab, dass er in Seelze wohl angeblich wieder gesehen wurde. Und da merkt man auch wieder, wie schwierig das mit Zeitzeugenaussagen ist, dass die Psyche des Menschen doch etwas fantasievoller ist als Papier.
Vermutlich wollte man es nach dem Krieg aus Scham oder Schuldgefühl auch einfach nicht wahrhaben. So entstehen dann Gerüchte.
Corinna, du hast eine Fotogalerie zu eurem Besuch in der Gedenkstätte angelegt. Schaut euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die Fotos auf Ilses Seite dazu gerne an. Ganz unten findet ihr sie. Die heutige Gedenkstätte Ahlem, so heißt es auf deren Internetseite, hatte der jüdische Bankier und Hobbygärtner Moritz Simon als israelitische Erziehungsanstalt gegründet. 1893 ausgebildet wurden jüdische Jugendliche im Gartenbau, aber auch in anderen praktischen und handwerklichen Berufen.
Ja, und die Schule bestand 4 Jahrzehnte lang und war international tatsächlich auch anerkannt bis zur Machtübernahme durch die Nationalsozialisten. Danach engagierte sich die Schule dann intensiv, um die jungen Menschen für die Auswanderung vorzubereiten, bis 1941.
Danach haben die Nazis die Gartenbauschule als Sammelstelle für Deportationen, als Gefängnis und Folter- und Hinrichtungsstätte missbraucht.
Auf dem Gelände stand mal eine Hütte. Eine sogenannte Laubhütte. In dieser Hütte hat die Gestapo 56 Gefangene erhängt. Das war am Ende des Krieges. An der Stelle ist heute ein Mahnmal. Der Grundriss der Hütte ist ausgefüllt mit spitz und nach oben ausgerichteten Schieferplatten. Auch die Gestaltung des Parks drumherum hat eine Bedeutung.
In diesem kleinen Parkteil, in dem wir uns hier befinden, sind diese Wege angelegt in einer sehr stilisierten Form des Davidsterns. Und diese Wege haben unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheiten, was auch anknüpfen soll an die 12 Stämme Israels. Man könnte daraus natürlich auch lesen, wie unterschiedlich auch die Wege, die Fluchtwege und Verfolgungswege der verschiedenen Einzelschicksale waren.
Um hier mehr zu erfahren, vor allem über die Deportation, sind Martina und ich dann ins Museum reingegangen. Im ersten Stock ist eine Ausstellung, die sich mit der systematischen Erfassung der Hannoveraner Jüdinnen und Juden befasst, ihrer Konzentration in Judenhäusern und der Deportation. Hier gibt es Fotos und Dokumente und kurze Texte, alles ganz übersichtlich.
Wo sind wir jetzt hier genau?
Wir sind jetzt hier an dem Ort, an dem die Transporte, die von Ahlem als Sammelstätte abgingen, in die verschiedenen Konzentrationslager nochmal aufgelistet sind. Es gab insgesamt 8 Massentransporte, die von hier abgingen. Der erste Transport, in dem auch Berthold Winner war, war nach Riga am 15.12.1941. Insgesamt wurden 1.001 Menschen nach Riga deportiert. Davon ist auch der größte Teil umgekommen. Spätere Transporte waren dann nach Warschau, nach Theresienstadt und nach Auschwitz. Also nach Theresienstadt gab es insgesamt 4 Transporte. Insgesamt überhaupt deportiert wurden von hier 2.173 Menschen. Davon haben lediglich nachgewiesen überlebt 144. Die anderen sind umgekommen.
Wusstest du das?
Nee, das wusste ich nicht. War kein Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben, weder privat noch irgendwie in Schule oder was auch immer.
Und jetzt hören wir, was Martina über Berthold noch rausgefunden hat.
Wir können hier auch die Wege von Berthold Willner in Hannover nachverfolgen, denn seine Verfolgungsgeschichte, die in den Akten dokumentiert ist, also seine in den Akten nachvollziehbare Verfolgungsgeschichte, fängt mit der Pogromnacht im Jahr 1938 an. Viele Juden wurden in dieser Zeit am 9. und auch am 10. November, also jüdische Männer, wurden inhaftiert. Und auch für Berthold Winner ist das der Fall, der damals noch in Seetz bei seinen Eltern wohnte. Er und sein Vater Emil wurden von der SA inhaftiert und sie wurden in das Konzentrationslager Buchenwald geschickt, bei Weimar. Berthold war dort für 11 Tage das erste Mal interniert. Wenige Wochen später, vom 9. bis 17. Januar 1939, folgte eine zweite Internierung. Auch da ist die Motivation, die außer vordergründig vorgeschickt wurde, ist da nicht klar. Wir wissen es nur, weil in den Arolsen-Archiv noch Unterlagen zu Berthold Winner existieren. So, und gleich danach, nachdem Berthold aus seiner Internierung in Buchenwald zurückkam, im Januar 1939, verzog er sofort nach Hannover. Er ist gar nicht mehr nach Seetze zurückgekehrt und hat dort zunächst in der Escherstraße 23 gewohnt, ist aber später dann im Zuge der sogenannten Aktion Lauterbacher in ein sogenanntes Judenhaus verlegt worden.
Weil ich das alles nicht in der Schule gelernt habe, holen wir das jetzt hier zusammen nach. Aktion Lauterbacher, nachzulesen bei zukunft-erinnern.de und immer mit Bindestrich, also zukunft-heißt-erinnern.de. Da heißt es:
Erzwungene Umzüge. Mehr als 1200 jüdische Bürgerinnen und Bürger Hannovers mussten nach einer städtischen Anordnung vom 3. September 1941 innerhalb weniger Stunden ihre Wohnungen verlassen. Sie wurden zwangsweise in 15 Judenhäuser im Stadtgebiet eingewiesen. Das Wohnhaus Herschelstraße 31 war eines von ihnen.
Krass, Herschelstraße.
Kennst du das?
Da hat mein Bruder gewohnt, glaube ich. Herschelstraße, aber nicht 31, aber...
Ja, krass.
Okay, muss ich nochmal nachgucken. Hole ich sonst in der nächsten Folge nach.
Ja, und wenn du nächstes Mal in Hannover bist, guckst du mal nach der Adresse. Vielleicht steht das Haus noch.
Ja.
In der Herschelstraße 31.
Irgendwas war da. Ich gucke nach.
Ilses Bruder ist zu diesem Zeitpunkt 23 Jahre alt und er ist tatsächlich einer dieser 1200 Menschen.
Mitnehmen durften sie pro Person ein Bett, eine Kommode und einen Stuhl, etwas Wäsche, einige Kleidungsstücke und Geschirr. Eben das, was auf den erlaubten 3 Quadratmetern Platz hat. Was sie an Eigentum in ihren Wohnungen zurücklassen, wird von der Gestapo gesichert und in städtische Sammellager gebracht. Zweck dieser Maßnahme ist die Konzentration an wenigen Wohnorten, um vor der geplanten Deportation in die Ghettos und Vernichtungslager Osteuropas die totale Kontrolle über sie zu haben. Federführend bei den Planungen ist die NSDAP-Gauleitung unter Gauleiter Hartmann Lauterbacher. Die Umsiedlung erhält deshalb seinen Namen Aktion Lauterbacher.
Wenn ihr noch mehr wissen wollt, wir packen euch den Link natürlich in die Shownotes. Corinna, was habt ihr, Martina und du, im Niedersächsischen Landesarchiv herausgefunden? Noch mehr zu Berthold?
Ja, ganz viel. Und weil das für diese Folge zu viel wäre, glaube ich, ja, schlage ich vor, dass ich das in der nächsten Folge erzähle.
Gemein, weil spannend, aber so machen wir es.
So viel. Es hat mich und Martina erschüttert, denn wir haben extrem wichtige Dokumente gefunden oder ein besonders wichtiges Dokument gefunden.
Ja, wir, wenn man das so sagen darf, freuen uns dann auf die nächste Folge. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Danke an Philipp Eggers vom NDR, der die 2 Texte zur Aktion Lauterbacher gelesen hat.
Danke auch von mir, lieber Philipp.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Corinna und ich hoffen, ihr habt gerne zugehört. Ja, und so wie ich, habt ihr gemerkt, wieder eine Menge Neues gelernt. Gebt uns bitte Feedback oder auch eine Bewertung, auch für den Podcast insgesamt. Das könnt ihr eigentlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen machen.
Also auch ich lerne immer total viel. Ich habe das auch alles nicht gewusst, Carsten. Also jetzt Hannover, damit habe ich mich ja noch nie beschäftigt vorher. Insofern, ja, auch ich lerne immer ganz, ganz viel. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht das bitte. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen, wie ihr wisst, oder direkt auf unserer Internetseite www.einstückdeutschland.com/der Podcast. Da solltet ihr sowieso immer mal drauf gucken, weil da verändere ich auch gerade auf der Frontpage immer ich aktualisiere, damit ihr seht, was alles so Neues da ist. Und ich wollte nochmal sagen, das sollten wir vielleicht nochmal thematisieren. Wir machen uns hier viel Arbeit und ihr solltet euch überlegen, ob ihr vielleicht, da kommen wir jetzt zu, bei Steady dabei seid.
Ja, also erstmal empfehlt uns gerne weiter. Das hilft uns auch, damit möglichst viele Leute ja diese Geschichten hören. Vielleicht hört ihr gerade meinen Hund im Hintergrund. Dafür Entschuldigung. Denkt daran, ihr findet uns eben auch bei Steady. Da könnt ihr den Newsletter abonnieren und Teil der Ein Stück Deutschland Community werden. Und, wenn es euch das wert ist, uns mit 4, 7 oder 11 Euro im Monat unterstützen. In jedem Fall bleibt uns treu. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Und ich sag, wie immer, bleibt gesund und zuversichtlich und kämpferisch im Sinne der Demokratie. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.